Lycée Podcast. Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus.
Also man hat ja jahrelang gesagt, dass man mit der praktischen Politik gar nichts zu tun haben möchte. Und Parteien, auch hier unter Aufnahme einer Tradition der 20er Jahre, Parteien wurden nicht abgelehnt. Also getreu dieser Aussage von Möller-Vandenbroek, wir wollen die Parteien von der weltanschaulichen Seite her eben zerschlagen. Es ging eben gerade darum, keine Partei zu entwickeln. Natürlich hat man trotzdem immer mit bestimmten Parteien sympathisiert oder auch zusammengearbeitet. Aber der erste Schritt war eigentlich, diese geistig-literarischen Netzwerke aufzubauen, die Theorie weiterzuentwickeln und dann auf bestimmte Entscheider einzuwirken. Wir haben es hier mit einer Strömung zu tun, die also erstmal ja eine westdeutsche Geschichte hat. Diese sogenannte konservative Revolution wurde in der alten Bundesrepublik weitergeführt. Es mag in der ehemaligen DDR Sympathisanten gegeben haben, aber die konnten das natürlich nicht offen ausleben, das ist völlig klar. Aber auch die wesentlichen Kader sind alles Leute aus dem Westen. Und für diese Leute, inklusive Armin Wohler, war die DDR und die Sowjetunion ja tatsächlich auch erstmal feindliches Territorium. Also man war recht fanatisch antikommunistisch. Und heute haben wir tatsächlich das Phänomen, dass aus den gleichen politischen Kreisen dann eine merkwürdige Nostalgie aufpoppt, wenn es um DDR oder sogar Sowjetunion geht.
Ja, schön, dass Sie hier sind, Herr Weiß. Ich würde gerne starten mit Ihrem Buch und davon ausgehend auch mit der Frage, Sie haben zur autoritären Revolte geschrieben und in dem Buch schreiben Sie im Grunde genommen über die neue Rechte und die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten seit 1945 und beschreiben darin, dass die neue Rechte eigentlich in ihrer Sicht nur überleben konnte, weil sie ihre Tradition fortführen konnte unter dem Deckmantel, nenne ich es mal, der konservativen Revolution. Mich würde interessieren, was sich hinter diesem Begriffskonstrukt eigentlich verbirgt, weil konservativ würde man ja jetzt vielleicht nicht unbedingt mit der neuen Rechten verbinden, also schon ein bisschen, aber eher vielleicht mit CDU, CSU.
Die Formulierung ist natürlich paradox. Also konservative Revolution in sich ist widersprüchlich. Und sie ist auch wissenschaftlich zu Recht kritisiert worden, weil sie auch beschönigend ist. Es ist eher eine Selbstdarstellung, geht eben darum, um Kräfte der äußersten Rechten, die vor dem historischen Kontext, dass der Erste Weltkrieg für das Deutsche Reich verloren geht, sich überlegen, wie sie gewissermaßen den verlorenen Zugriff auf die Institutionen der Herrschaft und auf die Kultur wiedererlangen können. Das heißt, es geht um einen Angriff von Kräften, die von rechts außen kommen, von Nationalisten, ultranationalistischen Kräften. Vor dem Hintergrund, dass in der Bevölkerung gewissermaßen der Begriff des Konservativen eigentlich nicht mehr funktioniert nach dem Ende des Kaiserreichs. Konservativ wird verbunden mit der alten dynastischen Ordnung, die gewissermaßen mit dem Sturz der Hohenzollernmonarchie dann auch tatsächlich verschwunden ist. Und bereits während des Ersten Weltkrieges hat sich ja die Rechte sehr stark modernisiert aus eben diesem dynastisch fürstenorientierten, noch aus dem 19. Jahrhundert stammenden Denken hinein in einen modernen, aggressiven Nationalismus. Beispiele wären zum Beispiel ein Begriff wie konservativ verschwindet aus dem politischen Diskurs. Man spricht dann viel stärker plötzlich von vaterländisch. Deutsch, national, solche Begriffe. Das völkische Element wird wesentlich stärker. Also könnte auch einfach sagen, dass sich der rechte Flügel vor dem Hintergrund der Niederlage drastisch modernisieren muss. Das ist keineswegs ein deutsches Phänomen. Wenn wir Italien anschauen, die Entstehung der faschistischen Bewegung ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt auch ganz ohne Niederlage generell vor dem Phänomen der Krise diese Entwicklungen. Es gibt ähnliche aggressive nationale Basisbewegungen, weil es handelt sich hierbei um Bewegungen, die tatsächlich eine gewisse Volksnähe auch haben. In Frankreich finden wir Ähnliches bis hin nach England. Also jedes europäische Land hat seine faschistischen Bewegungen. Das ist einfach eine generelle Modernisierungsbewegung des Nationalismus in dieser Zeit. Und in Deutschland gibt es da natürlich verschiedene Abstufungen auch. Also es gibt die sehr elitär orientierten Kreise, die das als Elitenprojekt auffassen. Das sind die, die man eher dann mit dem Begriff der konservativen Revolution historisch verbindet. Und dann gibt es natürlich gewissermaßen die Verfallsformen bis hin eben zur NSDAP, die natürlich sehr viel stärker massenmobilisierend auftritt, als es die literarischen Kreise, wenn ich das mal so nenne, oder die politisierenden Literaten um Figuren wie Arthur Möller-Vandenbroek oder auch Oswald Spengler und so weiter ja überhaupt schaffen konnten. Also insofern, wir haben da gewissermaßen einen historischen Vorlauf in einer Modernisierung, einer Strömung, die beides gleichzeitig sein möchte. Sie möchte eine bestehende Ordnung, ganz konkret die Republik, die neue Republik, ja, die 1918 dann die Struktur des Reiches vorgibt. Diese Ordnung soll gestürzt werden. Das ist für die Rechte, die sich ja eher immer als Verteidigerin und Garantin der Ordnung gesehen hat, eine neue Position. Man kommt jetzt in die Offensive gegen eine Ordnung. Das ist die revolutionäre Position. Man möchte aber das nicht unter den Vorzeichen machen, unter denen bisher sich revolutionär nennende Bewegungen, also die Linke oder auch das liberale Bürgertum, darf man nicht vergessen. Der bürgerliche Nationalismus war revolutionär im 19. Jahrhundert. Das sind jetzt andere Vorzeichen. Es geht metaphorisch gesprochen nicht mehr um eine Vorwärtsbewegung, sondern gewissermaßen um eine sehr dynamische Rückwärtsbewegung.
Aber Sie sagen ja schon historische Grundlage. Wie wurde das sozusagen jetzt adaptiert in der neueren Zeit? Sie beschreiben ja zum Beispiel das Institut für Staatspolitik, was ja eine große Institution ist, um sozusagen denkerisch, vordenkerisch da auch in die Öffentlichkeit zu gehen mit.
Ja, da geht es in erster Linie um Netzwerkarbeit. Also ich würde diese Akteure auch nicht zu sehr überschätzen wollen. Ja. Es sind vor allem Netzwerker, es sind viel mehr Praktiker als Intellektuelle. Dieser intellektuelle Anstrich, der war sehr medienwirksam, das erfüllt eine bestimmte Erwartung und da gibt es einen Habitus, der so sehr gut bedient wurde. Aber es handelt sich um Praktiker. Und wie ich ja vorhin meinte, die historischen Vorläufer hatten eine sehr stark literarische Ausprägung, ästhetisch-literarische Ausprägung. Wenn wir an Ernst Jünger beispielsweise denken, bei dem sich Ästhetik und Politik immer vermischt haben. Und im Prinzip kann genau das weitergeführt werden. Jetzt kommt natürlich hinzu, dass 1945 nicht nur das Deutsche Reich am Ende ist, sondern eigentlich das gesamte Projekt eines deutschen imperialen Nationalismus, einer extrem rechten und autoritär gefügter Gesellschaftsordnung, keine Legitimation mehr hat. Das heißt, rechte Kräfte müssen sich vor dem Hintergrund dieser Niederlage, dieser in ihrem Sinne ja totalen Niederlage, eine neue Position suchen, politisch, gesellschaftlich, diskursiv und so weiter. Und so kommt es zum einen, dass, da kommt dann die Figur Armin Mohle ins Spiel, dass Theoriebestände, Ideen, also ein ganzer Kanon an Texten gepflegt wird oder auch weiterentdeckt und entwickelt wird, der aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus stammt. Das ist ganz zentral, weil der NS ist eben die gewissermaßen Verliererströmung gewesen. Und jetzt geht es im ersten Schritt darum, die eigene Tradition vom NS zu unterscheiden. Das war zwar nur unter einer recht drastischen Verbiegung der Tatsachen und der historischen Abläufe möglich. Es hat Mohler auch eingeräumt, dass er das quasi selber erfunden hat. Aber man konnte es machen mit der Formel, wir haben mit dem Nationalsozialismus nie etwas zu tun gehabt und die Nazis gehören ja eigentlich aufs linke Lager. Was hanebüchender Unfug war, aber es hat erstmal funktioniert. Und das Zweite ist, dass diese Strömung sich über Jahrzehnte vor allem als eine Netzwerkströmung und als eine publizistische Strömung halten konnte. Das heißt, man hat Zeitschriften gegründet, man hat Verlage gegründet, man hat Artikel geschrieben und dort dann auf der Ebene ja, der Kanonpflege der literarischen Politik eher agiert, weniger parlamentarisch, Und grundsätzlich, wenn, dann eher in beratender Funktion. Also so wie Armin Mohler selbst ja politikberatend tätig war für Franz Josef Strauß, ging es darum, aber auch da folgend gewissermaßen den Direktiven, die Vorzimmer zu besetzen. Also gar nicht selber auf den Abgeordnetensesseln zu landen, sondern denen zu sagen, wie die Politik aussehen soll. Das wird übrigens bis heute weitergeführt.
Ja, das wäre auch eine Frage gewesen, die im Laufe meiner Lektüre aufgekommen ist, weil Sie sehr viel sozusagen auch ideengeschichtlich beschreiben, woher die Ideen der neuen Rechten kommen. Und wir haben ja in den vergangenen Jahrzehnten jetzt Pegida und AfD irgendwie gehabt, die da ein bisschen als parlamentarischer Arm, also jetzt nicht Pegida, aber AfD gesehen werden können vielleicht. Und ich mich gefragt habe, wie ist eigentlich dieser Prozess des Durchdringens in die reale Politik? Wie funktioniert das eigentlich?
Das waren gewissermaßen mehrere Stufen, die dort durchlaufen wurden. Also man hat ja jahrelang gesagt, dass man mit der praktischen Politik gar nichts zu tun haben möchte. Mhm. Parteien, auch hier unter Aufnahme einer Tradition der 20er Jahre, Parteien wurden nicht abgelehnt. Also getreu dieser Aussage von Möller-Vandenbroek, wir wollen die Parteien von der weltanschaulichen Seite her eben zerschlagen. Es ging eben gerade darum, keine Partei zu entwickeln. Natürlich hat man trotzdem immer mit bestimmten Parteien sympathisiert oder auch zusammengearbeitet. Aber der erste Schritt war eigentlich, diese geistig-literarischen Netzwerke aufzubauen, die Theorie weiterzuentwickeln und dann auf bestimmte Entscheider einzuwirken. Also man hatte konsequenterweise, weil man ja ein hochelitäres Weltbild pflegt und sich selber als Elite eben definiert hat, hat man gesagt, gut, wir wollen gar nicht auf irgendwelche Massen einwirken, wir wollen keine Basisbewegung gründen und Volksmengen agitieren, sondern wir wollen, wie sich das gehört, gewissermaßen von oben nach unten arbeiten. Uns reicht es, wenn wir an Schaltstellen sitzen. Und dafür nehmen wir Einfluss auf die Menschen, die Zugriff auf diese Schaltstellen haben werden. Ja, und das heißt, man hat sich natürlich auf akademische Kreise fixiert, man hat sich auf die mittelständische Wirtschaft fixiert, eine ganze Weile auch sehr stark auf das Offizierskorps der Bundeswehr. Also das waren die Kreise, die man gewissermaßen angestrebt hat. Jetzt kam aber etwas Neues hinzu, dass im Zuge dieser sogenannten Flüchtlingskrise 14-15 so ein allgemeiner Kontenanceverlust im Land zu beobachten war, man dennoch sich dann auch den Volksmassen zuwenden wollte. Und da kamen dann genau diese Punkte, dass beispielsweise sich Pegida versammelte als eine Bewegung, die eigentlich mit den neurechten Netzwerken erstmal nichts zu tun hatte. Das war so ein bestimmtes Milieu um diesen Herrn Bachmann herum. Und man da dann auf diesen Zug aufspringen konnte. Also nach dem eigenen Selbstverständnis stand man jahrelang bereit als Offizier ohne Armee und dann kam endlich das Fußvolk und dann wollte man sich an die Spitze setzen. Dafür hatte man die Theorien parat. Was man überhaupt nicht hatte, war eine dynamische Bewegung. Die kam nun von außen hinzu, wie man generell sagen muss, dass die Stärke dieser gesamten Strömung, und das gilt übrigens dann auch für die Parteiform, für die AfD, nie aus sich selbst herauskommt. Das ist immer krisenbedingt. Es sind immer äußere Anlässe, die das dann von außen formen. Entsprechend instabil ist sowas dann auch. Das sollte man auch nicht vergessen.
Der äußere Anlass, haben Sie schon darauf hingewiesen, Flüchtlingskrise. Ein besonderer Begriff, auf den Sie auch in Ihrem Buch eingehen, in einem größeren Kapitel, der durch Pegida vor allem auch wieder publik geworden ist, den es aber schon vorher gibt oder gab, ist der Begriff des Abendlandes. Und Sie beschreiben, dass der eine durchaus ganz konträre Bedeutung hatte in der Vergangenheit, als die er jetzt hat. Vielleicht können Sie mir aber trotzdem nochmal erklären, was wird denn heute damit verbunden?
Der Begriff Abendland ist eigentlich völlig diffus. Historisch hat er eine sehr klare Bedeutung. Also er kommt aus dem politischen Katholizismus. Er referiert gewissermaßen auf die Erbmasse des Heiligen Römischen Reiches und dann noch weiter zurück eben auf die Erbmasse überhaupt Roms. Damit sind wir dann auch in der Verbindung mit dem katholischen Lager und war auch, bis er schließlich säkularisiert wurde durch den Europabegriff, politisch durchaus gängig. Das ist aber eine Sache, die erst in den 20er Jahren und dann vor allem in den 50er Jahren, also im Zuge der gewissermaßen europäischen Einigung, die ja schrittweise erst deutsch-französisch und so weiter dann ging, ja, wurde der Begriff eigentlich immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Und ich denke, heute gibt es eine sehr diffuse Vorstellung von Abendland, das irgendetwas mit einem christlichen Europa zu tun hat. Ich finde es bemerkenswert, dass dieser Begriff in Ecken des Landes vor allem dann reaktiviert wurde und man unter diesem Begriff mobilisiert hat, die weder sonderlich katholisch geprägt sind und letztendlich, also im großen Bogen gesprochen, auf der falschen Seite des Limes lagen. Mhm. Ja, also das Römische Reich war woanders. Aber er hat eine immense Zugkraft entfaltet und dazu kommt, absurderweise, der Abendlandbegriff war durchaus auch sehr stark gegen das östliche Christentum, also die orthodoxen Kirchen gerichtet und wird jetzt von einer Bewegung oder wurde zumindest eine Weile, ich habe den Eindruck, er ist eigentlich verschwunden wieder, aber wurde eine Weile als Parole geführt von Leuten, die sich sehr positiv nach Osteuropa orientieren, weil man dort illiberalen Regierungen sich selber oder die eigenen Wünsche wiedererkennt.
Hm. Sie haben es schon gesagt, es gibt jetzt irgendwie so eine gab dadurch irgendwie scheinbar eine Hinwendung eher zum Östlichen. Genauso sieht das ja auch aus, wenn wir uns jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs anschauen, wie auf Russland geblickt wird. Wie würden Sie uns denn erklären, woher diese Hinwendung zu Russland oder zu einem wie auch immer gearteten Osten kommt?
Ich stehe da, muss ich gestehen, durchaus selber vor einem Rätsel. Also ich nenne das dann gerne eine antikommunistische Sowjet- oder DDR-Nostalgie. Also schon wieder eine völlig paradoxe Situation. Wir haben es hier mit einer Strömung zu tun, die also erstmal ja eine westdeutsche Geschichte hat. Diese sogenannte konservative Revolution wurde in der alten Bundesrepublik weitergeführt. Es mag in der ehemaligen DDR Sympathisanten gegeben haben, aber die konnten das natürlich nicht offen ausleben, das ist völlig klar. Aber auch die wesentlichen Kader sind alles Leute aus dem Westen. Und für diese Leute, inklusive Armin Wohler, war die DDR und die Sowjetunion ja tatsächlich auch erstmal feindliches Territorium. Also man war recht fanatisch antikommunistisch. Und heute haben wir tatsächlich das Phänomen, dass aus den gleichen politischen Kreisen dann eine merkwürdige Nostalgie aufpoppt, wenn es um DDR oder sogar Sowjetunion geht. Die ist aber nicht politisch erstmal begründet. Also da geht es jetzt nicht um die Frage Kollektivierung von Land und Industrie und ähnliche Dinge, also die klassischen Parameter letztendlich des leninistischen Kommunismus, sondern es geht um Vorstellungen von Sicherheit und Ordnung, ja, also von einer klar gefügten Gesellschaft, in der ein Staat sich letztendlich um alle Bereiche des Lebens kümmert, die Jugend ihren festen Platz hat und so weiter und so fort. Es geht um eine autoritäre Sehnsucht, die jetzt rückprojiziert wird auf ein System, das man eigentlich früher bekämpft und ja irgendwann auch dann abgeschüttelt hat. Also wenn ich mir jetzt die Wählerinnen und Wähler dann anschaue, gerade die ja doch in den östlichen Bundesländern signifikant mehr vorhanden sind für die AfD, da sehe ich natürlich einen gewissen Widerspruch. Also man bezieht sich auf der einen Seite auf die Wende 89, auch positiv, und auf der anderen Seite auf bestimmte Elemente der DDR-Gesellschaft. Das haben wir aber international, das Phänomen. Also selbst Vertreter der amerikanischen Alt-Right, also der Alternative-Right, der US-amerikanischen neuen Rechten gewissermaßen, entwickeln mitunter eine erstaunliche Sowjetnostalgie. Vor allem, wenn sie biografische Verbindungen haben in diese Richtung. Also die Ex-Frau von Richard Spencer, Nina Kobryanova, ist selber in der Sowjetunion geboren, ist recht zentrale Akteurin in diesen Kreisen, heute vor allem auf Social Media unterwegs und verbindet immer ihre heutigen rechten Ansichten dann mit einem Link in das sowjetische Paradies. Das ist eigentlich völliger Unfug.
Und dabei hatte die Sowjetunion ja auch mal was Bedrohliches, wie Sie
ja,
auch darauf hinweisen.
Ja, das war der eigentliche Gegner, aber da hat sich schlicht und ergreifend das Bild geändert. Und heute verklärt man gewissermaßen die gesamten autoritären Seiten und will vom Rest eigentlich nichts mehr wissen. Man könnte jetzt sagen, es ist ein bisschen sehr ähnlich zu dem Widerspruch, den die westliche Linke lange hatte, die nämlich die autoritären Seiten ausgeblendet hat und dafür die reine Theorie der Kollektivierung der Produktionsmittel und so weiter verklärt hat, ohne auf die gesellschaftliche Realität zu schauen. Da gibt es offensichtlich nostalgische Bedürfnisse in allen möglichen Lagern. Aber bei der Rechten ist es wirklich sehr ausgeprägt im Moment. Und dazu kommt aber noch ein ganz anderes Phänomen. Es gibt die alte Lehre, also schon bei den Autoren der konservativen Revolution, dass Deutschland nicht Teil des Westens ist. Also weder politisch noch kulturell zu Westeuropa gehört. Das geistige Westeuropa wird eher vor allem mit Frankreich und Großbritannien identifiziert, wird als grundsätzlich liberal und demokratisch gesehen und abgelehnt. Da Spuren dessen finden wir schon im Ersten Weltkrieg oder schon vor dem Ersten Weltkrieg natürlich. Und das bedeutet natürlich, wenn Deutschland nicht zu Westeuropa gehört, wo gehört es dann hin? Zu Osteuropa eigentlich auch nicht wirklich, aber in der Ablösung von den Amerikanern wäre vielleicht Russland dann doch der richtige Partner. Und da macht sich seit einigen Jahren etwas bemerkbar und setzt sich durchaus durch, was man als Eurasien-Ideologie bezeichnet. Also der Gedanke eines Kontinentalbündnisses Europas mit Asien oder vor allem Deutschlands mit Russland zur Ausschaltung des transatlantischen Partners. Also das ist gewissermaßen das geostrategische Konzept, das man da verfolgt. Da passt natürlich in der jetzigen Situation dann das autoritäre Russland, das einen sich nach Westen orientierenden Nachbarstaat, nämlich die Ukraine, angreift, hervorragend ins Bild, weil man eben selber die Westorientierung ablehnt. Deswegen hat man eigentlich keine Sympathien mit der Ukraine. Man lehnt die EU natürlich ab. Die Ukraine möchte in die EU und dann ist gewissermaßen Russland der Wunschpartner. Vor allem auch als mächtiger Partner und als eine Gesellschaft, die bereits das erreicht hat, wonach man selber eben strebt, nämlich eine liberale, autoritäre Ordnung.
Die Kategorien Ost und West oder der Westen, der liberale Westen, die fungieren ja meiner Ansicht nach auch als eine Art Feindbild. Können Sie noch mal darauf eingehen, was denn eigentlich woraus besteht dieses Feindbild des Westens sozusagen und vielleicht auch den USA und Amerika?
Also Ost und West werden nicht als banale Himmelsrichtungen gedacht, die man auf dem Kompass ablesen kann, sondern als grundlegend auch geistige Haltungen. Und der Westen steht eben für Liberalität, für Demokratie, für den bürgerlichen Freiheitsbegriff. Und der Osten wird dann, das sind ja alles Klischees, ne? Also der Osten wird dann mit Tiefe und Sehnsucht, mit Bindung, mit Spiritualität vor allem. Der Westen steht für den Materialismus, der Osten für die Spiritualität. So wird die Welt letztendlich aufgeteilt. Da scheinen einige Motive durch, die wir schon aus dem 19. Jahrhundert kennen. Also das Merkantile gegen das Heroische, ja, die Händler des Westens gegen die Helden, wie sie dann bei den Germanen oder noch im Osten auch zu finden waren. Ja, sind alles alte Motive, die dann jetzt wiederbelebt werden. Es sind Klischees, es sind merkwürdige Fantasien, aber so wird die Welt dann eben unter bestimmten Bedingungen übrigens aufgeteilt. Als Donald Trump amerikanischer Präsident wurde, war ja der Anti-Amerikanismus der Rechten doch relativ schnell vorbei, interessanterweise. Und ich beobachte eigentlich schon sehr lange eine regelrechte Amerikanisierung der ja grundlegend anti-amerikanischen Rechten in Deutschland oder in Europa insgesamt. Also formal beispielsweise. Man übernimmt Formen, die eher vom radikalen Teil der US-Republikaner kommen. Die Religion spielt wieder eine viel größere Rolle. Die hat eigentlich jahrzehntelang in der deutschen Rechten nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Evangelikale Einflüsse, Lebensschutzbewegung und so weiter, Alternative Right, das hat alles längst auch Einflüsse, obwohl es aus den USA kommt, wenn man eben sagt, das sind die anderen USA. So, aber grundsätzlich ist eben die Aufteilung der materialistische, liberale, dekadente Westen, der alle Bindungen zerschlägt und zerstört, gegen den tiefen, spirituellen, bindungsstabilen, könnte man sagen, Osten, der die Grundlagen des Lebens garantieren soll. Das ist mystischer Humbug, aber es funktioniert.
Mystischer Humbug ist das Stichwort. Die AfD hat, um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, versucht mit dem Slogan "Beende die Wende" auf Stimmfang zu gehen. Was ist das für eine Strategie, die dahinter steckt, wenn man sie als solche bezeichnen kann?
Man kann an dieser Parole mehrere Dinge ablesen. Auf der einen Seite nimmt man für sich in Anspruch, in der Tradition einer Bürgerrechtsbewegung zu stehen, die bereits erfolgreich ein Regime überwunden hat. Das impliziert natürlich die Aussage, dass die heutige Gesellschaft und die heutige Staatsordnung irgendwie vergleichbar wäre mit der DDR. Also da ist schon die erste Botschaft mit eingeschmuggelt. Es gibt ja auch entsprechende Parolen von einer DDR 2.0 und so weiter. Also dass wir hier tatsächlich in einem autoritären Regime leben würden, in dem die Bevölkerung unterdrückt würde, ihre Freiheiten beraubt wird und so weiter. Und deswegen die nächste Wende kommen müsste. Ja, das ist eine merkwürdige Aufblendung historischer Erfahrung auf eine gesellschaftliche Realität, die das eigentlich ja nicht ab. Also auf der einen Seite stellt man sich in die Tradition der erfolgreichen DDR-Bürgerrechtsbewegung und auf der anderen Seite möchte man damit die Bundesrepublik heute zu einem ähnlich autoritären Regime erklären. Kontrafaktisch natürlich, aber offensichtlich scheint auch das zu funktionieren. Das Interessante sind auch die Widersprüche. Es gibt ja dann auch gleichzeitig Nazi-Vergleiche, was dann wiederum heißt, dass man die DDR wiederum mit dem Dritten Reich gleichsetzt und das beides wiederum mit der Bundesrepublik gleichsetzt. Das funktioniert alles überhaupt nicht, aber es ruft gewisse Affekte ab. Und darum geht es einfach, ne? Dass Emotionen mobilisiert werden, dass man sich in die Position des berechtigten Widerstandes und eben einer Bürgerbewegung setzt, die jetzt ein Regime zu überwinden hat. Und entsprechend alle Gegenmaßnahmen dann genauso autoritär sein. Ja, das ist die Tradition, die man damit aufruft. Und dazu kommt noch eine andere Geschichte, nämlich letztendlich die völlige Sinnentleerung von politischen Begriffen. Und das kann man im Moment wirklich sehr gut beobachten. Also ich habe neulich ein Transparent gesehen, das ich glaube in Dresden hochgehalten wurde. Da wurde Islamismus, Kommunismus, Nationalsozialismus und die Grünen wurde alles zu einem erklärt. Also dann kann man die Begriffe wirklich wegwerfen, weil sie derartig willkürlich gleichgesetzt werden, dass sie jede Bedeutung verlieren. Das passt übrigens zur Russland-Orientierung, weil die offizielle Rhetorik aus Moskau sehr ähnlich vorgeht. Also die Bezüge auf den großen Vaterländischen Krieg und die Erklärung, wer jetzt alles die neuen Nazis wären, entleert diese Begriffe letztendlich genauso. Also der große Vaterländische Krieg hat überhaupt nichts mit dem Krieg gegen die Ukraine, den Russland führt, zu tun. Es sind völlig unterschiedliche Entwicklungen in völlig unterschiedlichen Kontexten und so weiter. Aber diese systematische Entleerung von Begriffen, ihre Verwendung nur noch unter einem affektiven Gehalt, das sind auch Kennzeichen solcher Bewegungen.
Ja, das ist auch mein Eindruck nach Ihrer Lektüre bzw. dem Gespräch, dass es da total wild mit den Begrifflichkeiten hin und her geht. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, wir machen ja viel politische Bildung in Schulen und Aufklärungsarbeit und so weiter. Deswegen würde ich gerne auch immer einen Blick in die Zukunft oder in den Umgang mit so etwas richten und würde Ihnen gerne die Frage stellen, was ist in Ihrer Sicht sozusagen notwendig im Umgang mit dieser Rhetorik oder mit diesen Entwicklungen auch?
Den Stein der Weisen kann ich Ihnen nicht bieten. Naja, ich meine, schauen wir Sonnenberg jetzt an. Wir haben die Wahlergebnisse. Ne? Bei der Wahl für das Amt des Landrates hat die AfD mit Parolen mobilisiert, die überhaupt nichts mit dem Amt zu tun haben. Da wurden bundespolitische Parolen verwendet. Da wurden Dinge thematisiert, die eigentlich nur zeigen, offensichtlich haben die Wählerinnen und Wähler oder auch der Kandidat selber überhaupt nicht verstanden, was die Aufgabe eines Verwaltungschefes ist. Weil der hat keine Grenzen zu schließen. Das ist überhaupt nicht sein Ressort. Trotzdem wird er gewählt. Mit einem kontrafaktischen, also einem völlig sachfremden Wahlkampf wird er gewählt. Es ist keine strukturschwache Region. Es sind nicht die Abgehängten. Man ist in der Metropolregion Franken angebunden. Also es ist eher eine wirtschaftlich starke Region. Also alle diese entschuldigenden Erklärungen reichen nicht aus. Es geht, ich denke, es ist auch ein willentlicher Akt. Man möchte einen antiliberalen, autoritären Akteur haben und deswegen hat man ihn gewählt. Ja, was ist zu tun? Ich kann aus meiner Position nur sagen, aufklären. Was sind die Ziele dieser Leute? Was sind ihre Methoden? Was sind ihre Rhetoriken? Wo sind die Widersprüche? Wo liegen die historischen Wurzeln? Ich denke nicht, dass das alles missverstandene Menschen sind, um deren Sorgen sich keiner gekümmert hat. Ich darf daran erinnern, dass es in anderen Ecken des Landes ebenfalls ökonomische Probleme gibt und so weiter. Trotzdem nicht alle AfD wählen oder nicht die Mehrheit AfD wählt. Also ich kann Ihnen da keine Antwort geben.
Okay, vielen Dank, Herr Weiß.